Hey, wir sind in der Serie Neuland. Und heute geht es um Verheißungen, weil am Abraham ist ja neues Land versprochen worden. Zum Vorgeschichte ein bisschen auszuholen, es fängt genau dort an, wo Gott am Abraham sagt: Hey, zieh von deinem alten Land aus, zieh in ein neues Land. Und der Abraham macht das, zieht nach Kanaan. Und weil dort dann aber das Land, das ihm da versprochen ist, gerade Hungersnot ist, zieht er relativ schnell mal weiter nach Ägypten. Trifft dort auf Hindernisse und kann die teilweise nicht so gut überwinden. Oder versucht sie mit irgendeiner List zu überwinden, was aber nicht gut kommt. Er gibt nämlich seine Schwester Sarah als Sarah seine Frau als Schwester aus, genau. Und das gibt sie dann am Pharao und das kommt dann irgendwie schlecht raus. Und aus dem Grund muss Sarah und Abraham Ägypten auch wieder verlassen und kommen dann zurück nach Kanaan. Letzte Woche haben wir über die guten Entscheidungen gehört, die dann der Abraham getroffen hat. Das war die Sache mit der Anspannung, Kraft oder Gelassenheit, wo er sich vom Lot getrennt hat. Oder eben einen Krieg geführt hat gegen den Kedor Laomer. Und genau dort setzt die heutige Geschichte ein. Das heisst nämlich in 1. Mose 15, Verse 1 bis 6, und ich euch das lesen. Und ihr könnt es auch mitlesen, entweder in eurer eigenen Bibel oder auch da vorne. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Soweit der Text. Gott tritt wieder mal in Erscheinung. Der Abraham kommt eine Vision über und immer wenn Gott jemanden begrüßt, sagt er: Fürchte dich nicht. Das ist so die Standardbegrüßung, wenn man Gott gegenübertritt, weil die meisten Leute doch sehr erschrecken, wenn sie ihn sehen. Und das sagt immer Gott: Hey, von mir musst du keine Angst haben. Es ist nicht, obwohl er so gewaltig ist, ist er nicht ein Gott, der gegen uns ist, sondern einer, der für uns ist. Ja, er sagt sogar: Ich bin, das habe ich nicht drauf, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also der Schild, ich bin der dich beschützt. Aber der Abraham, der reich ist, der sehr viel hat, der den Schutz auch schon erfahren hat, ihm ist das eigentlich gleich. Weil er hat ein anderes Problem. Sein Problem heißt: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Der Abraham überlegt sich: Hey, was bleibt von meinem Leben, wenn ich nicht mehr bin? Vielleicht habt ihr euch gefragt, euch auch mal gestellt: Was bleibt von meinem Leben, wenn ich nicht mehr bin? Und Abraham hat einfach das Ziel gehabt: Okay, ich brauche ein Nachkommen, wo ich all mein Zeug geben kann. Und dann werde ich durch den Nachkommen so ein bisschen weiterleben. Und man wird sich an mich erinnern. Und wenn das nicht passiert, dann werde ich zu Staub verfallen, alle werden mich vergessen und es ist vorbei. Und dann stellt er sich die Frage: Ja, dann hat es ja jetzt schon keinen Wert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken kennt. Es ist nicht nur der Abraham, der diese Gedanken hat. Es gibt die immer wieder. Man trifft diese Gedanken immer wieder auch in der Bibel an. was oder und das ist, die Sache ist ihm so wichtig, er sagt es sogar zweimal. Er sagt eigentlich zweimal, Vers 2 und 3 sagt er zweimal das gleiche. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und nachher, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, mein Knecht wird erben. Oder? Aber es gibt andere Leute, die das ähnlich gesehen haben. Unter anderem der Salomo, der grosse, weise, reiche König Salomo, fasst es eben auch so zusammen über sein Leben. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Das ist das, wo der Salomo über die Situation denkt und in einer ähnlichen Situation ist wie der Abraham und das Gefühl hat, hey, das bringt es doch alles gar nicht. Beiden fehlt eine Ewigkeitsperspektive. Beiden fehlt ein Blick, sagen, hey, was kommt nachher? Wenn sie beide das nicht kennen, dass ihnen Gott eigentlich das gar nicht gesagt hat, dass nach dem Leben auf dieser Erde noch mehr kommt. Und darum sagen sie, ja, es ist ja sinnlos, es bringt nichts. Der Salomo sagt eigentlich immer wieder, es ist ein Haschen nach Wind. Das ist wie ein Versuch, den Wind einzufangen. Es bringt einfach nichts, es bleibt nicht. Und der Abraham sagt einfach, was bleibt, wenn ich nicht mehr bin? Und ja, ich denke, das bringt es wirklich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Situationen kennt oder über Leute kennt, wo das manchmal auch denken. Ich habe mal etwas gehört, wo jemand gesagt hat, so, wir alle sterben jung, weil auch 100 Jahre nicht viel sind. Wir alle sterben jung, weil auch 100 Jahre nicht viel sind. Es geht so schnell vorbei. Ich weiß nicht, wer sich noch mal an den Sommer erinnern. Es ist so schnell vorbei, habe ich das Gefühl. Jetzt ist Herbst, jetzt ist der Nebel da. Und ein Jahr reiht sich nach dem anderen. Und in dieser Situation hier kommt der Abraham eine Verheißung über. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Also Gott sagt da, hey, du wirst einen Sohn bekommen. Und spannend ist, das ist nicht das erste Mal, wo Gott das sagt. Nämlich, wo Gott ganz am Anfang mit dem Abraham redet, sagt er das auch so. So fängt die Geschichte an. Der Abraham wird vorgestellt in 1. Mose 12, Vers 1. Und dann heißt es im Vers 2, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich zu einem großen Volk machen, heisst es schon, du wirst sicher Nachkommen haben. Weil Minimum einen braucht es ja, um nachher können, das weiterzuführen. Das hat er schon gehabt. Und da war er 75 gewesen, als er das gehört hat, wo Gott ihm das gesagt hat. Und mit 75 ist er ausgezogen. Und dann sind eben all die Geschichten passiert, die ich am Anfang erzählt habe. Und jetzt ist er so um die 80 herum. Plus, minus. Also sind so ein paar Jahre vergangen und es ist nichts passiert. Er hat zwar eine Verheißung von Gott, dass er wird einen Sohn bekommen wird. Aber die Realität zeigt, dass das nicht so ist. Die Realität sagt, nein, du hast keinen Sohn. Und mit 80 ist es nicht wahrscheinlicher als mit 75. Und gerade Sarah, die ist 10 Jahre jünger als er, die ist vorher 65, jetzt ist sie 70. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht grösser, dass du noch ein Kind bekommst. Aber mit der Verheißung, die er bekommen hat, ist er gezügelt. Mehrere hundert Kilometer, über 1000 Kilometer ist er gezügelt. und hat sich Mut, hat den Mut gefasst. Aber mit den Jahren, schaut er die Realität an und sagt, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Und in dieser Situation hier sagt ihm Gott wieder die Verheißung. Und der Abraham ist voll überzeugt, jawohl, das stimmt. Das ist richtig. Oder? Und Gott führt ihn raus und zeigt ihm den Sternenhimmel. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, siehe den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und der Sternenhimmel, der ist ein bisschen eindrucksvoller als der in Rümlang. Wenn man in Rümlang einen Sternenhimmel schaut, sieht man vor allem den Flughafen, der leuchtet. Dann sieht man noch zwei, drei andere Sterne, wenn es gerade nicht gerade Vollmond ist. Aber das sind Sternenhimmel mit mehreren tausend Sternen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Man sagt in unserer Galaxie, das heisst, man kann es gar nicht zählen. Und das stimmt, momentan weiss man immer noch nicht, wie viele Sterne das in unserer Galaxie hat. Wir rechnen, in unserer Galaxie hat es zwischen 100 bis 300 Milliarden Sterne. Irgendwo dort dazwischen, man weiß es nicht so genau, das ist das, was man schätzt. Und dann gibt es noch ein paar andere Galaxien. Man hat also keine Ahnung, wie viele das sind. Aber man sieht, wenn man in der Wüste ist, sieht man ganz, ganz, ganz viel von diesen Sternen. So. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der Unterschied zwischen Gottes Verheißung und der Realität. Der Abraham ist von dem Land gekommen und hat total an die Verheißung von Gott geglaubt. Er hat gesagt, ja, das stimmt, das muss stimmen, das sagt ja Gott. Und dann ist er gewandert und die Zeit ist vergangen. Und noch mehr Zeit ist vergangen. Und noch mehr Zeit ist vergangen. Und dann schaut er die Realität an. Und das Problem an Gottes Verheißungen ist, dass die Zeit gegen uns arbeitet. Wenn wir eine Verheißung von Gott hören und sie nicht gerade eintrifft, sind wir wieder viel mehr auf der realistischen Seite und denken, ja, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht passieren. Die Zeit arbeitet gegen uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaue gerne den Sternenhimmel an. Und diesen Sommer habe ich gedacht, das muss ich wieder mal machen. Ich muss wieder mal weg von Rümlang. Ich muss wieder mal in die Berge, wo man die Sterne noch ein bisschen besser sieht. Und habe so eine Wanderung gemacht. Ganz allein. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wandere mal los. Ich nehme kein Zelt mit, weil ein Zelt, ich wollte den Sternenhimmel sehen. Wenn du das Zelt hast, dann siehst du ja wirklich nur die Zeltplatte, das ist ja doof. Nehme ich also kein Zelt mit, nur den Schlafsack und eine Biwakhülle. Und dachte, easy, das wird schon lange, das geht gut. Dann bin ich also losgelaufen. Vom Berg hoch, so bei Eintunkeln, so knapp nach Sonnenuntergang, wenn man fast nichts mehr gesehen hat, bin ich mal da oben angekommen. Das Gefühl, mal, da könnte man jetzt bleiben. Ich habe einen Schlafsack ausgerollt, habe mal das Zeug parat gemacht, noch etwas gegessen. Und schon gemerkt, es hat Wolken, schade. Da sieht man doch nicht so viele Sterne, wenn ich mir das erhofft habe. Und dann bin ich da in einen Schlafsack gekrochen und ich dachte, weißt du, ich lasse die Linse drin, ich trage ja Linsen, normalerweise, also eigentlich immer Linsen, ich kann auch eine Brille, aber ich trage eigentlich immer Linsen. Und dann dachte, weißt du, ich lasse die Linse drin, ich wollte den Sternenhimmel anschauen und das, da sehe ich dann gar nichts, wenn ich die Linse draußen habe. Also lasse ich die drin über Nacht und liege in den Schlafsack hier und sehe in den Himmel und denke, okay, jetzt sehe ich wirklich nur Wolken. Und in dem Moment kommt so ein so ein Regentropfen, so ein erster. Und ich sage, oh nein, wirklich, ich sehe Wolken. Ich will nicht Regen sehen, oder? Und dann wirklich hat es angefangen zu regnen. Ich ohne Zelt, dort oben, Schlafsack mit der Biwakhülle, habe mich versucht zu drehen im Schlafsack mit der Biwakhülle und bin dann so irgendwie dort drin gelegen und denke, ja, ich versuche jetzt zu schlafen.
wahnsinnig unbequem. Und dann dachte ich, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wirklich nicht. Und du kannst nicht schlafen, weil es ist der Lärm vom Regen auf dieser Flache oben. Und ich musste schauen, dass der Schlafsack nicht nass wird. Und es war nicht die Situation, die ich mir gedacht habe. Wirklich so dort drin, habe ich mir anders vorgestellt. Und habe versucht zu schlafen und so nach eineinhalb Stunden warten oder dösen. Ich bin dann irgendwann mal eingedöst, ein bisschen. Und so nach eineinhalb Stunden wache ich wieder auf, so, hä? Und ich plötzlich merke so, hä? Es regnet, glaube ich, gar nicht mehr, ich höre nichts mehr. Und habe mich dann umgedreht, habe mich wieder aus dem Biwak-Hülle rausgekämpft. Und wirklich nach eineinhalb Stunden war klarer Himmel. Man hat überall Sterne gesehen, es hat keinen Vollmond gehabt, darum hat man die Sterne noch viel besser gesehen. Und es war einfach ein klarer Himmel gewesen. Und ich habe mir mal festgestellt, hey, wie viele Sterne es eigentlich gibt, die Gott schafft. Wie viele Sterne gibt es, die Gott macht, die wir anschauen können. Und das ist ein bisschen das Bild, das Abraham gesehen hat. Einfach Tausende und Abertausende von Sternen. Und diese Situation, ich habe einfach darüber gestaunt, diese Situation hat auch Abraham wieder in die Verheißung gebracht. Er hat wieder an die Verheißung geglaubt. Und dann sagt es, Abraham glaubte an dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also weil er geglaubt hat, ist er gerecht worden vor Gott. Und das ist, wieso das der Abraham als Glaubensvater bezeichnet wird. Und das wird auch im Neuen Testament mehrmals bestätigt, unter anderem im Hebräerbrief. Hebräer 1. Dort wird über den Glaubensweg geredet. Und dort steht im Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Und dann werden ganz viele Beispiele aufgezählt, vom Abel, vom Henoch, vom Noah und auch vom Abraham und noch ganz viele weitere. Abraham, Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und es wird mehrmals im Neuen Testament vom Abraham geredet, dass er geglaubt hat. Und dass er an dem dran gewesen ist und dran geblieben ist. Nur das Problem war, er hat gesagt, er war etwa 80. Und nach dieser Verheißung hat er nicht sofort einen Sohn bekommen, nein. Mit 86 merkt er, ich glaube, die Verheißung stimmt doch nicht. Oder er fängt an zu zweifeln und denkt, hey, die Verheißung habe ich, glaube ich, falsch verstanden. Ich muss die selber erfüllen. Und nimmt sich ja dann eine Magd, die Hagar, und sagt, ja, mit der sollte das gehen. Und das zählt dann ja dann auch irgendwie. Und Gott sagt, nein, das ist im Fall nicht das, was ich gemeint habe. Und als er 99 ist, also fast 20 Jahre später, hat er immer noch keinen eigenen Sohn. Und Gott kommt dann nochmal zu ihm und sagt, hey, Abraham, du wirst einen Sohn bekommen. Und Abraham glaubt es nicht mehr. Da haben wir gesagt, du, jetzt bin ich im Fall dann 100. Meine Frau ist jetzt dann 90. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Und Gott sagt, nein, du musst im Fall gar nicht lachen, es ist im Fall nicht vorbei. Da wirst du kommen und da wirst du innerhalb von einem Jahr bekommen. Und das ist der Moment, wo Gott Abraham das erste Mal einen Zeitpunkt zeigt. Vorher hat er nur gesagt, ja, du wirst mal einen bekommen. Nachher hat er, an dem Zeitpunkt, wo der Abraham 99 ist, also 24 Jahre nachdem er eigentlich losgezogen ist, sagt ihm Gott, hey, in einem Jahr hat Sarah ein Kind.
Und die Verheißung, die tritt ein. Aber das geht insgesamt 24 Jahre. Und während der Zwischenzeit hat Abraham immer wieder mal den Glauben verloren. Und ich glaube, das ist etwas Typisches bei Verheißungen, wenn sie nicht eintreten, weil die Zeit gegen uns arbeitet. Wenn man sagt, ja, das müsste doch passieren, das müsste doch kommen, aber ich erlebe es ganz anders. Ich erlebe das gar nicht, was Gott mir da zuspricht. Ich erlebe gar nicht, dass Gott ein guter Gott ist. Ich erlebe gar nicht. Was sind denn die Verheißungen, die Gott uns gibt? Was darf für mir für Verheißungen haben? Verheißungen nach einem ewigen Leben durch Jesus. Das ist etwas, was schon sehr aufs Jenseits ausgerichtet ist, was wir als Verheißung haben können. Wo wir teilweise auch nicht wirklich kontrollieren können. Ob denn das wirklich so ist. Aber das ist eine Verheißung, die stimmt. Wo uns die Bibel sagt, hey, das wird kommen. Und sie sagt es nicht nur an dem Punkt, ich habe immer noch eine Bibelstelle rausgesucht, aber es stimmt immer wieder, es wird immer wieder davon geredet. Hey, wir dürfen ewiges Leben haben durch Jesus. Und es wird uns verheißen, dass Gott uns annimmt als Söhne und als Töchter. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich fühle mich gar nicht als Tochter, ich fühle mich gar nicht als Sohn von dem höchsten Gott. Nein, ich fühle das gar nicht. Und trotzdem ist es eine Verheißung, die stimmt. Auch wenn die Realität manchmal etwas anderes sagt. Das geistliche Training, der Luther übersetzt das Wort mit Frömmigkeit, ist ein Gewinn für unser jetziges und für unser zukünftiges Leben. Das ist eine Verheißung. Das ist sogar eine Verheißung, die wir jetzt schon erleben dürfen. Die ist nicht nur zukünftig gerichtet, sondern gilt schon im Jetzt. Aber es gibt immer wieder Zeiten, wo ich denke, ja, irgendwie sehe ich den Gewinn im Moment nicht gerade. Und trotzdem ist es eine Wahrheit, die Gott uns zuspricht. Gott sorgt für uns. Es ist eine weitere Verheißung, die er uns macht. Gott schaut für uns. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, auch wenn manchmal schwierige Situationen kommen. Er schaut für uns. Und weitere Verheißung: Jesus kommt wieder. Es gibt so ein schwieriges Wörtchen in der Bibel, das heisst bald. Und viele wollten schon berechnen, wenn das bald ist. Wenn es heisst, Jesus kommt bald wieder. Wir können es nicht berechnen. Wir dürfen daran glauben, dass es so ist, dass Jesus wieder kommt. Ob wir bis dann schon gestorben sind, bis er wieder auf die Erde kommt, das kann ich euch nicht beantworten. Das sind Verheißungen an uns. Und ich weiß nicht, wieso ich gehe, ich stehe immer in dieser Spannung rein. Ich sage, ja, das stimmt, aber ich erlebe es anders. Und die Spannung auszuhalten und sagen, hey, mal, das, was Gott sagt, das stimmt. Und das ist einer der Gründe, wieso ich gerne an den Sternenhimmel schaue. Zu merken, hey, Gott ist so gross, dass er das ganze Welt da geschaffen hat. Aber er ist nicht so überheblich, dass es ihm egal ist, wie es mir geht. Er interessiert sich trotzdem für mich. Glaube dir an diese Verheißungen. Bleiben wir doch dran. Immer wieder. Und es ist immer wieder ein Kreislauf. Vom einen Ort zum anderen. Und immer wieder auf Verheißungen zu schauen und zu sagen, mal, das stimmt. Ich bleibe dran. Auch wenn es mal schwierig wird. Auch wenn es Komplikationen gibt. Auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn ich mich anders fühle. Dass wir dran dürfen bleiben an diesen Verheißungen. Weil, wie bei Abraham, werden sie auch bei uns in Erfüllung gehen. Amen.